Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Wir haben euch heute Folge 4 mitgebracht.
Und immer noch am Mikrofon für euch sind
Judith
und Fabian.
Und wir freuen uns total, dass ihr uns so nette Nachrichten auf Social Media geschickt habt. Es scheint Interesse zu geben zu unserem Podcast. Und wir freuen uns über mehr Nachrichten und beantworten die auch total gerne.
Genau, ihr könnt uns erreichen über die Instagram-DM sozusagen, über eine Facebook-Message oder ihr schreibt uns auch eine E-Mail an podcast@gintalk.de, weil gintalk.de ist unsere Website, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Genau, und was haben wir heute für euch in Folge 4? Wir haben natürlich wieder ein Interview. Heute haben wir die Macher vom Humboldt-Gin, die uns was erzählen. Also wenn ihr den Gin kennt, aber nicht genau wisst, wer dahinter steckt, das werdet ihr heute lernen. Und ich habe am Ende wieder 3 Gins mitgebracht, 3 sehr unterschiedliche Gins. Wieder einen hier aus unserer Region, also rund um Frankfurt, einen aus Deutschland, einen, wie ich finde, ein bisschen bekannteren als vielleicht die letzten Male, die ich dabei hatte. Also der ein oder andere wird den vielleicht kennen, aber vielleicht kennt ihn noch nicht jeder. Deswegen habe ich gedacht, den stelle ich auf jeden Fall vor, weil er auch zu meinen Favoriten gehört. Und noch einen internationalen Gin, wo Judith schon sagte, oh, den kenne ich gar nicht. Den werden wahrscheinlich die allerwenigsten kennen. Lasst euch überraschen, vielleicht ist er ja was für euch. Darum geht es ja bei unserer Gin-Vorstellung. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das Interview.
Willkommen zum Interview. Ich habe mich diesmal mit Bastian Häuser unterhalten. Der ist zusammen mit Sebastian Brack und Steffen Lohr, sind die Spreewood Distillers und sie machen den Humboldt Gin. Und die drei kennen sich schon ganz lange und zwar aus der Getränkebranche und hatten früher eine extra darauf spezialisierte Agentur und haben eigentlich nur Marketing gemacht. Und durch einen Zufall 2015 haben sie im Spreewald einen Dr. Römer kennengelernt und da war der Schritt zur eigenen Destillerie auf einmal gar nicht mehr weit.
Wir hatten eigentlich vor 2015 so einen kleinen flüssigen Aushang zu machen, Weihnachtsaushang an unsere Kunden, so als Dankeschön, und wollten dann ein kleines Fass Whisky kaufen bei uns in der Region und das nochmal so ein bisschen nachreifen. Das war so die Ursprungsidee. Und wir sind dann damals in die Uckermark gefahren zu Frau Bohn, die die Marke Preußischer Whisky macht und genau, so eine One-Woman-Show ist dort, hat eine tolle kleine Distillerie und macht wirklich alles selber. Und wir waren mit ihr, haben uns unglaublich nett unterhalten, nur Whisky verkaufen wollte sie uns keinen. Und hat uns aber, weil wie gesagt das Gespräch sehr nett war, uns in eine Richtung gewiesen, hat gesagt, hier da unten im Spreewald, also für alle Nicht-Berliner, der Spreewald ist circa 60 Kilometer südlich von Berlin, Uckermark circa 60 Kilometer nordöstlich von Berlin, oder zumindest da, wo wir waren. Und wir sollen nochmal runterfahren in den Spreewald und zum Herrn Dr. Römer. Der hat auch guten Whisky und der verkauft auch durchaus Fässer. Und im Hinausgehen sagte sie, ach, wisst ihr was, ihr seid ja ganz gut vernetzt. Der sucht einen Unternehmensnachfolger. Vielleicht kennt er ja jemanden, der eine Distillerie übernehmen will. Und so begann das Ganze bei uns.
Beim Thema Unternehmensnachfolge hat es bei den drei auch gleich direkt geklingelt und haben nicht lange überlegt, sich direkt ins Auto gesetzt und sind einfach in Spreewald gefahren.
Ja, dann sind wir da auf den Hof, haben uns umgeguckt und haben uns da auch tief in die Augen geschaut an demselben Tag und gesagt, also wenn das jetzt zu verkaufen ist und das irgendwie finanzierbar ist und da, der Grunddeal stimmt, dann müssen wir das machen. Und danach erst sind wir erstmal weggefahren und danach erst haben wir eigentlich angefangen, mal mit dem Käufer mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen und uns mal zu beschnuppern, solche Sachen, gerade wenn es so um Unternehmensnachfolge geht, da muss ja auch irgendwo die Chemie stimmen. Und ich glaube, das hat's getan, sonst glaube ich, wäre das jetzt nicht da dann auch relativ schnell so auf Spur gekommen. Aber es hat sich dann wirklich, oder es hätte sich innerhalb von 6 Monaten abspielen können. Hat dann noch aus ein paar anderen Gründen ein bisschen länger gedauert, aber so circa 8 Monate später, nachdem wir angefangen hatten, mit ihm zu sprechen, waren wir dann Besitzer einer Distillerie, haben die Schlüssel bekommen. Das war am 29. November 2016. Und dann standen wir vor ganz anderen Problemen auf einmal.
Da Sie bisher überhaupt nichts mit der Produktion von Spirituosen zu tun hatten, mussten Sie sich in kürzester Zeit Wissen aneignen und auch wirklich entscheiden, was Sie dann tatsächlich produzieren.
Grundsätzlich lief es natürlich parallel schon zum Kauf auch so, dass man sagt, okay, was will man eigentlich mal machen, in welche Richtung könnte es gehen, welche Marken, was hat man eigentlich an Bestand da? Ne? Wir haben ja auch über 200 Fässer Bestand mit übernommen. Und Whisky war für uns ganz klarer Fokus von Anfang an. Wir wussten noch nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen sollte. Und das hat sich dann eigentlich erst im ersten Jahr nach der Übernahme so finalisiert oder herauskristallisiert, wo wir hingehen wollen. Und das ist der Roggen, das Urgetreide Brandenburgs, das überall um uns herum auf den Feldern wächst. Und da war eigentlich die Entscheidung dann relativ fix, dann, als wir da ein bisschen recherchiert haben.
Einen Gin wollten Sie eigentlich von Anfang an gar nicht machen. Sie haben nur Whisky gemacht. Und gefühlt gab es nämlich viel zu viele Gins. Und dann kam aber irgendwann eine Anfrage rein und da konnten Sie einfach nicht widerstehen.
Man muss jetzt mal zurückdenken, Ende 2016. Da war, wenn man sich mit der Barbranche tagtäglich auseinandersetzt, der Gin-Zug eigentlich gefühlt schon längst abgefahren. Da waren eine Myriade von Gins schon auf dem Markt und wir haben gesagt, okay, also das machen wir nicht. Wir machen einfach keinen Gin. Wir machen Whisky und noch so ein, zwei andere Sachen. Aber Gin lassen wir die Finger von. Und das haben wir auch 2,5 Jahre durchgehalten. Bis dann jemand mit einer äußerst guten Idee kam, auf uns zukam. Und da gebe ich die Lorbeeren auch immer weiter. Das war der David Blankenstein einer der Kuratoren der bald jetzt im September beginnenden Ausstellung über die Gebrüder Humboldt im Deutschen Historischen Museum in Berlin, der wiederum sein Kind in der gleichen Kita hat wie Steffens Kind. Und über diese Kita-Bekanntschaft kam der David auf den Steffen zu und sagt, hör mal, ich sehe hier immer, du fährst hier mit so einem Auto, mit so einem Schnapsauto rum, weil wir da draußen halt so ein Branding haben. Wir haben da so eine Idee, können wir uns mal mit euch treffen? Und hat Steffen gesagt, ja, alles gut. Und dann haben wir uns mit ihm und zwei, drei Botanikern aus dem Botanischen Museum, respektive Botanischen Garten Berlin getroffen, die da auch dazugehörten. Und haben, und dann haben sie uns ihre Idee vorgestellt, nämlich anlässlich 250 Jahre Alexander von Humboldt, was wir dieses Jahr feiern, doch einen Gin zu machen. Da gäbe es eine schöne Analogie zu. Das Botanische Museum hat über 3000 Originalpflanzenproben im Archiv von Alexander von Humboldt. Der gute Mann war Berliner mit Leib und Seele und so entspann sich da ein Gespräch und wir fanden die Idee einfach gut, weil das passte irgendwo für uns Humboldt und Gin und all diese Botanicals, die Botaniker, mit denen wir uns austauschen konnten. Und so ging das dann, haben wir eigentlich unser Prinzip über den Haufen geschmissen und haben dann doch angefangen, Gin zu machen.
Der Roggen sollte bei der Herstellung von dem Gin, wie auch schon beim Whisky, eine zentrale Rolle spielen. Und deswegen haben sie den Roggen auch als Basis für die Rezeptur ausgewählt. Und gemeinsam mit Botanikern wurden dann auch die übrigen Botanicals ausgewählt.
Wir haben grundsätzlich erstmal so eine Basic Gin-Rezeptur entwickelt auf Basis eines Roggendestillats und sind dann mit den Botanikern durch das Archiv und haben erstmal natürlich ganz viel aussortiert, was man eigentlich so nicht verwenden kann, wenn man Lebensmittel, da kann man ja schlecht sagen bei Gin, aber nur ein Genussmittel produzieren möchte. Und haben uns dann eben immer mehr so ein bisschen eingenordnet. Was ist verfügbar ganzjährig? Was gibt Aroma ab? Was eignet sich da überhaupt für die Gin-Produktion? Und dann haben wir angefangen, auf Basis dieses Grundrezeptes zu experimentieren. Da macht man dann immer durchaus einige Versuche mit. Und letzten Endes sind wir dann bei insgesamt 21 Botanicals gelandet, wovon 7 Botanicals unsere Light Botanicals sind. Und das sind die Botanicals, die Alexander von Humboldt zum ersten Mal für Europa von seiner Südamerika-Reise mitgebracht hat, kartografiert hat und eben in Original gezeigt hat. Das ist letztendlich dann das Rezept geworden.
Wie jeder Gin hat auch der Humboldt-Gin seinen ganz individuellen Geschmack. Was die Besonderheiten sind, das erzählt euch Bastian.
Also ich glaube schon, dass einerseits die Basis Roggen schon was anderes ist, weil es einfach ein bisschen kerniger und würziger ist. Da ist so eine leichte Ungestümtheit dabei. Und die Botanicals, die wir da verwenden, also diese 7 Leitbotanicals sind Angostura und China-Rinde. Da ist Piment und blauer Salbei dabei und dann eben etwas exotischere Dinge wie Congonia, Epazote, Guarana-Samen, die mit Sicherheit schon das auch relativ individuell machen vom Geschmack her. Und ich glaube, diese beiden Zutaten gepaart mit der Geschichte um Alexander von Humboldt, glaube ich, macht so das Gesamtpaket aus.
Der Humboldt-Gin ist noch gar nicht lange auf dem Markt und trotzdem gibt es schon ganz viele Reaktionen, über die sich die drei natürlich sehr freuen.
Wir haben das Produkt Mitte April diesen Jahres, haben wir den Humboldt-Gin auf den Markt gebracht und das Feedback war super. Wir waren doch sehr überrascht, dass zum heutigen Zeitpunkt, wie gesagt, jeden Tag ist ja immer noch so, dass mindestens 7 neue Gins auf die Welt kommen, dass doch da Interesse und Nachfrage besteht und dass auch das Produkt bisher jedenfalls war das Feedback immer sehr, sehr positiv, was uns natürlich gefreut hat. Ich glaube, was wir vielleicht auch richtig gemacht haben, ist, dass wir keinen Halbliter 40-Euro-Gin gemacht haben, sondern ganz klar gesagt haben, weil wir aus der Bar kommen und weil ich weiß oder wir wissen, wie angenervt die Bartender von solchen Produkten mittlerweile sind. Wir wollten es zu einem fairen Preis haben, der sollte erschwinglich sein für alle, so dass man ja auch einfach ausprobieren kann und ein Teil der Einnahmen gehen trotzdem auch ans Botanische Museum und das war uns sehr, sehr wichtig, als wir losgelegt haben, auch das kam gut an.
So, lass mich raten, wie immer an dieser Stelle, also kurz vor Ende des Interviews, gibt es auch einen Tipp für den Perfect Serve, oder?
Na klar, das habe ich auf jeden Fall auch gefragt.
Ja, Tonic natürlich, gerne Berliner Thomas Henry Tonic, das funktioniert gut. Ich würde aber den Humboldt Gin generell als einen sehr, sehr guten Allrounder bezeichnen, der auch harmoniert mit anderen Tonic-Sorten. Einer meiner persönlichen Lieblingsdrinks, der ist ein bisschen speziell, aber ist ein ganz, ganz großartiger Gin-Drink, ist der Last Word. Das ist so auch meiner, wo ich hatte ich gestern einen und da habe ich wieder gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge. Das sind gleiche Teile Gin, Maraschino, grüne Chartreuse, das ist ein Kräuterlikör aus Frankreich und Limettensaft, also gleiche Teile, jeweils 2 cl. Schön hart kalt shaken auf Eiswürfeln und dann in eine Cocktailschale abseihen. Ein fantastischer Drink, knackig, würzig und so ein schönes Süß-Säure Verhältnis, was da den Drink ausmacht.
Echt spannende Geschichte. Und wenn wir jetzt quasi vom Whisky ausgehend jetzt zum Humboldt-Gin, der ja, wir haben es ja gerade gehört, auf eine bestimmte Anfrage zurückgeht, könnte man natürlich denken, naja, vielleicht kommt noch das nächste Gin-Projekt an den Start oder andere Spirituosen. Haben Sie da auch was gesagt, oder?
Also so konkret vor haben Sie im Moment noch nichts. Ob Sie noch ein neues Gin-Projekt machen, das wird sich zeigen. Jetzt konzentrieren Sie sich erstmal ganz alleine auf den Humboldt-Gin.
Also was wir gemerkt haben, ist, dass Humboldt eine tolle Plattform ist, um verschiedene Ideen spielen zu können. Einerseits, wie gesagt, ist das irgendwo so dieser Regionalitätsgedanke. Das ist eine Person, die hier aufgewachsen ist, die hierher kommt und nun überall in Berlin auch präsent ist. Andererseits aber auch so diese Verbindung zu Südamerika, Abenteuertum, Forschertum, das ist schon spannend, da kann man mit Sicherheit viel machen. Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, konzentrieren wir uns erstmal jetzt darauf, unseren Humboldt-Gin zu promoten und weiter hinaus in die Welt zu tragen. Aber ich sage jetzt nicht mehr nie, was das angeht. Wer weiß, vielleicht kommt da in Zukunft auch nochmal ein bisschen was anderes.
Vielen Dank nochmal, Bastian, für das nette Gespräch und die schöne Geschichte, die du mir erzählt hast. Ja, und als nächstes gehen wir gleich weiter zu unserer Gin-Vorstellung.
In unserer Gin-Vorstellung sind es wie üblich drei unterschiedliche Gins, die ich heute mitgebracht habe. Und ich finde, es sind wieder drei sehr unterschiedliche. Und das ist ja auch das Tolle beim Gin generell, dass es so eine Riesenvielfalt gibt. Und unsere Gin-Vorstellung soll ja euch da draußen vielleicht anregen, mal den einen oder anderen zu probieren, den ihr noch nicht kanntet. Und deswegen erzähle ich euch ein bisschen was über die Herkunft, ein bisschen was über die Botanicals, wie schmeckt er, was würde ich dazu empfehlen als Perfect Serve und so ein paar Fakten noch, Flasche, Alkoholgehalt und so weiter und so fort, damit ihr dann vielleicht einfach da draußen überlegt, klingt ganz spannend, könnte ich mir mal besorgen, könnte ich mal probieren und dann kommt der nächste Gin in die Sammlung oder einfach nur fürs nächste Wochenende für die Party. Den Anfang macht wieder, wie die letzten Folgen auch, einer hier aus der Region und ich nehme ihn hier jetzt mal vor mich. Das ist der Bembel Gin. Und als ich der Judith eben gezeigt habe,
da geht mein Frankfurter Herz auf.
Da geht dein Frankfurter Herz auf, aber eigentlich ja nur was Flasche, Design und Name und so weiter angeht. So richtig großer Fan vom Gin an sich bist du nicht, oder?
Nee, leider nicht. Also die Flasche ist der Knaller und hat mich auch motiviert, diesen Gin zu kaufen. Also er befand sich auch mal in meinem Besitz. Geschmacklich ist nicht ganz meins, aber wie jeder Gin, wie du schon sagtest, die sind alle sehr unterschiedlich und da muss man einfach probieren und mutig sein. Und manchmal ist was dabei, was einem nicht ganz so zusagt.
Ich finde es nur sehr spannend, weil beim Bembel Gin, muss man echt sagen, der spaltet so ein bisschen die Lager in finde ich super, finde ich klasse und boah, das geht gar nicht. Also ich kenne wenige, die sagen, naja, ist halt irgendwie so ein Gin, ja, sondern der polarisiert schon so ein bisschen. Und warum? Das ist vielleicht einfach das, ist, ja, Bembel, wer jetzt hier aus der Region kennt, Bembel ist das typische Gefäß für den Apfelwein oder auch Äppler oder Äppelwoi oder was gibt's noch? Du bist doch die Expertin aus
Folgen. Ich habe schon alles
Wichtige schon alle, genannt. Alle ja. Wichtigen Begriffe genannt. Und dieser Apfelwein wird normalerweise in so einem Tonkrug mit einem speziellen Design ausgeschenkt, dem sogenannten Bembel. Und dieser Gin ist demnach natürlich ein Apfel-Gin, ja, Apfelwein und der Bembel-Gin ist dann der Apfel-Gin und diese Apfelnote ist auch wirklich sehr, sehr vordergründig und sehr stark. Und wenn man jetzt so ein bisschen von früher Behrensen Apfelkorn oder Apfelkorn kennt und so weiter, das geht schon so in diese Richtung. Und wenn man das schon nicht so mochte, dann ist vielleicht auch der Bembel-Gin nicht unbedingt das, was man so als Favorit dann im Regal hat. Neben dem Apfel sind Zitrusschalen, Limetten, Lavendel, Koriander und noch wie immer ein paar nicht genannte Geheimzutaten im Gin verwendet. Hergestellt wird er in Rottgau, aber die Macher sind Jorin Karner und Andy Sanders und die beiden kommen aus Offenbach. Sind also gerade der Jorin, der habe ich mal kennengelernt, weil wir eine Veranstaltung bei uns hatte, wo er den Bembel Gin auch vorgestellt hat. Und es eigentlich kommt aus dem Getränkehandel und hat dann gesagt, naja, es gibt ja noch keinen hier so aus der Region, der dieses typische hessische und dieses Äppler und Bembel Thema aufnimmt und dann mache ich den einfach. Und so kam es dann, dass dieser Bembel Gin entstanden ist. Mittlerweile gibt's auch eine Special Edition mit der Frankfurter Eintracht, also dem Fußball Bundesliga Club Eintracht Frankfurt. Da gibt's eine Spezialedition vom Bembel Gin und die versuchen halt diesen Lokalkolorit sehr rauszubringen. Ja, die Flasche, vielleicht kannst du das besser erklären, wie man das nennt und was es ist.
Ich glaube, man nennt es Blumenmuster, die auch auf dem Bembel-Gefäß zu finden sind. Und es hat dieses typische, also es sieht wirklich aus wie ein Bembel in einer Gin, Form einer Ginflasche. Und ich möchte noch was zum Gin sagen, auch wenn es nicht persönlich mein Liebling ist, es ist einer der Gins, die man tatsächlich auch ganz gut mal pur trinken kann, was ja bei vielen anderen nicht so ist. Und da kann man auch mal ein Schlückchen so gut probieren.
Man muss halt Apfel mögen, wie gesagt.
Richtig.
Genau. Ja, die Flasche ist so eine graue Tonflasche. 0,7 Liter sind drin. Der Gin hat 43% Volumen Alkohol und hat eben, ich kenne sie auch als Bembelblumen. Also so kenne ich sie, diese speziellen Malereien in Blau, die da drauf sind. Was gibt's noch zu sagen? Ach, den Perfect Serve, genau. Ich würde empfehlen, einen Thomas Henry zu nehmen, weil ich glaube, dass gerade mit dieser bisschen mehr Kohlensäure und Frische, das dem Bamble Gin ganz gut tut. Und natürlich muss eine Apfelscheibe rein. Ja, oder hast du, also wenn du ihn eh nicht so gern trinkst.
Aber ich glaube, Apfel passt ganz gut.
Apfel passt ganz gut. So, das war also der Bamble Gin. Kommen wir zum nächsten. Einer aus Deutschland. Der kommt, ja, er kommt eigentlich ursprünglich aus der Vulkaneifel. Wobei, in meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass der Windspiel Premium Dry Gin, um den geht's nämlich, dass der gebrannt wird in Niedersachsen. Und warum das so ist, das ist eine ganz spannende Geschichte. Der Windspiel ist entstanden auf einem Hof in der Vulkaneifel, wo verschiedene, ja, ich würde mal sagen, Freunde, so las es sich zumindest, gesagt haben, sie wollen diesen Hof bewirtschaften, sind dorthin gezogen und wollten ein selbstbestimmteres Leben führen und haben selber sehr gerne Gin getrunken und haben dann irgendwie festgestellt, okay, was können wir hier machen mit dem Hof? Und dann war zum Beispiel der eine von den dreien ganz begeistert von der Idee, dort Kartoffeln anzubauen, was jetzt bei den etwas kargeren Böden in der Vulkaneifel jetzt nicht die super Idee war, aber er hat dann Sorten gefunden und sich da reingefuchst, wie man das machen kann. Und dann war natürlich klar, du kannst die Kartoffeln ganz normal verkaufen. Und dann kam irgendwie bei einem Abendessen wohl mal die Idee, ob man nicht daraus auch einen Alkohol machen könnte, also ein Basisalkohol, um aus diesem Basis-Kartoffelschnaps dann auch einen Gin herzustellen. Und so nahm das dann alles seinen Lauf. Und wie kommt es zu dem Namen Windspiel? Das Logo ist ein Windhund. Und in der Vulkaneifel und in dieser Region war wohl auch Friedrich der Große sehr aktiv und der liebte Windspielhunde. Also es war so sein Ding, was man so mit ihm irgendwie sehr oft wohl in Verbindung bringt. Und er war so ein bisschen der, vielleicht nicht der Entdecker der Kartoffel in Deutschland, die hieß wohl dann auch noch Tartoffel, aber er war derjenige, der das so ein bisschen nach vorne gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass das mehr Verbreitung fand, sodass diese Mischung aus Kartoffel und die Liebe zu diesen Windspielhunde eben dieses Windspiel kreiert hat. Also man kann das alles auf der Website nachlesen, da gibt es auch Videos und so weiter und so fort.
Das ist ein schöner Zusammenhang.
Schaut euch das mal an und genau, so kam es eben dazu, dass es jetzt diesen auf Kartoffelbasis hergestellten Premium Dry Gin gibt mit dem Namen Windspiel und mit einer, wie ich finde, sehr schönen Flasche. Es wird so ein bisschen
Ring super.
Genau, damit hat es auch noch eine besondere Bewandtnis und zwar kann man den abnehmen. Ja, man nimmt den dann ab und hat dann
Flaschenhals,
den Korken.
Ring.
Ja, und dann kann man diesen Ring, da kann man Schlüssel zum Beispiel dran machen und kann das Ganze als Schlüsselbund verwenden. Also
wer seinen Gin liebt, trägt ihn auch am Schlüssel.
Genau. Und das funktioniert, ich habe es vorhin mal getestet, funktioniert sogar ganz gut. Die Kordel wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu lang, aber vielleicht kann man die auch noch ein bisschen kürzen oder so. Naja, ihr könnt es euch ja mal selber anschauen. Die Flasche ist dunkel, erinnert eher so ein bisschen an so eine Cognac-Flasche, würde ich sagen. Oder ja, Wein auch nicht so richtig. Es ist schon ein sehr eigenes Design und fällt auf jeden Fall im Regal auf. Die Flasche fasst 0,5 Liter. Und der Windspiel ist jetzt auch keiner mit wenig Alkoholgehalt, sondern mit 47%. Dadurch, Alkohol ist ja Geschmacksträger, kommen, glaube ich, die Aromen an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen besser raus. Vielleicht braucht man auch bei dem Kartoffel ein bisschen mehr Stärke, damit dieser Charakter von der Kartoffel noch ein bisschen mehr rauskommt. Und warum habe ich vorhin gesagt, er wird kommt aus der Vulkaneifel, weil da die Macher auch sitzen und die Windspielmanufaktur GmbH ihren Sitz hat, aber die Brennerei, die auf Basis dieses Kartoffelschnaps ist dann das Ganze auch fertigt, ist die Brennerei von Holger Borchers und der sitzt eben in Niedersachsen und hat sich dort auf dieses Thema Spirituosen aus Kartoffeln spezialisiert und macht eben in seiner Brennerei eigentlich fast nichts anderes, als alle möglichen Sachen eben aus diesen Kartoffeln herzustellen und war dann für die Windspielmacher eben der geeignete Experte, um ihren Traum von einem Kartoffel-Gin umzusetzen.
Haben Sie einen perfekten Partner gefunden.
Genau, aber wie gesagt, ist auch alles schön dokumentiert auf der sehr, sehr schönen Website. Der Perfect Serve ist für mich das hauseigene Windspiel-Tonic, was es mittlerweile dazu gibt. Und ich würde eine Orangenschale noch vielleicht mit reinmachen, wenn man denn, ich bin jetzt eh nicht so der, mit immer noch so ein bisschen was rein, aber in dem Fall glaube ich, wenn man gerne noch ein bisschen Zusatzaroma hat, ist so eine Orangenschale, gerade jetzt so im Sommer, vielleicht nicht schlecht. Wäre meine Empfehlung. So, das war der Windspiel. Kommen wir zum dritten im Bunde für heute. Das ist ein spanischer Gin und den habe ich mir mitgebracht, als ich in der Nähe Barcelona war. Versuche jetzt seit einiger Zeit immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob jetzt privat oder beruflich, mir aus dieser Region, wo ich dann bin, einen Gin mitzubringen, so ein bisschen als Erinnerung und auch einfach mal ein bisschen mehr Vielfalt zu bekommen. Das habe ich jetzt auf diese Weise jetzt schon, glaube ich, 6, 7 Gins jetzt in der Laufe der Zeit mitgebracht. Und der Tanz ist einer der besseren. Also manchmal greift man da auch ins Regal und holt sich was, was dann aus der Region kommt und hinterher merkt man, ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding und nicht so mein Geschmack. Aber der, das sieht man auch, die Flasche ist auch fast leer, der hat mir sehr gut gefallen. Was gibt es denn zu dem so ein bisschen zu erzählen? Die Destilleria, wie es ja in Spanien so schön heißt, die dahinter steckt,
Wort.
Heißt Company Destillerias, ist beheimatet in El Masnou, das ist ein Vorort von Barcelona. Die machen seit 1977 eigentlich schon einen Gin, haben aber dann im Zuge, als so diese neue Welle des Gin-Genusses aufkam, in 2010 haben sie den Tanz-Gin neu aufgelegt und mit einer neuen Rezeptur und wie man hier auf der Flasche dann auch sieht, haben sie da auch einige Awards dann direkt in 2011 und 2012 eingeheimst und relativ viel Erfolg gehabt in den Jahren nach der Neuauflage. Die Botanicals, die man drin findet, sind Wacholder, Koriander, Gurke, habe ich jetzt überhaupt nicht rausgeschmeckt, aber gut, Rosenblüten, Kardamom, Mandarinenschale, Orangenblüte, Zitronenschale, Süßholz und Himbeeren. Und die Himbeeren geben dem auch wirklich so eine, nochmal hinten raus, so eine fruchtige Note und es passt so ganz gut zu dem Südländischen, finde ich.
Sieht auch ganz fruchtig aus.
Die Flasche, gell?
Ja.
Das ist von der Form her würde ich schon sagen, okay, man könnte schon erahnen, dass das ein Gin sein könnte, würde man jetzt vielleicht nicht ein Whisky oder irgendwas anderes drin vermuten, sondern könnte man schon sagen, okay, hat so diese etwas bauchige Form von einer Ginflasche, hat aber so einen Verlauf in der Färbung, was das Glas angeht, das ist unten schon sehr lila und wird dann nach oben hin heller, fast schon in so ein leichtes Pink übergehend, bis es dann ganz oben eben durchsichtiges Glas ist. Aber das macht zu was Besonderem, dann noch so ein florales Design drauf und ansonsten relativ schlicht gehalten, aber finde ich, macht auch was her im Gin-Regal.
Also das kann ich mir vorstellen.
Gerne
ja.
Nach Design geht, oder wenn du den jetzt so im Regal
sieht
siehst.
Sieht schön aus, ja.
Kann man schon mal zugreifen. Die Flasche hat 700 Milliliter und der Gin hat 40 Volumenprozent. Mein Perfect Serve oder meine Empfehlung, wie man den trinken kann, soll, wie auch immer, wäre in dem Fall das Fever Tree Indian, weil da schon ziemlich viele unterschiedliche Aromen drin sind und ich finde das Fever Tree, das hält sich immer ganz gut im Hintergrund, sodass man dort auch die Aromen noch ganz gut rausschmecken kann, auch in einem Gin Tonic. Und in dem Fall würde ich vielleicht sogar zwei Sachen reinmachen, um es ein bisschen bunter auch zu machen, passt zu dem Gin. Einmal würde ich Himbeeren, vielleicht gefrorene Himbeeren oder so und vielleicht noch ein paar Rosenblätter oder.
Das klingt super.
Falls man die mal zur Hand hat, wenn man gerade mal so im Garten.
Habe ich immer im Gefühl.
Die im Garten die Rosen dann köpft oder so, kann man die auch noch einen Gin machen. Also.
Ein Gin-Garten.
Genau.
Das ist die perfekte, das ist die Traumidee.
Ein Gin-Garten. Ja, das war's. Das waren die drei. Der Bembel, der Windspiel und der Tanz.
Zum Abschluss von unserer Folge 4 haben wir euch noch was ganz Tolles mitgebracht. Und ich mache jetzt mal ein Geräusch, vielleicht erkennt ihr das schon ein bisschen. Der Fabian hat das nämlich entdeckt. So, das typische Geräusch darf der Fabian euch nämlich jetzt ganz alleine erklären.
Habt ihr es erkannt? Die Judith hat Karten gemischt. Und zwar Karten von dem Gin Inside Gin Quartett. Also wer das vielleicht von früher noch kannte, beziehungsweise meine zwei Jungs, die spielen auch immer irgendwie Fußballquartetts oder irgendwelche schnellen Autos oder irgend sowas. Das heißt, man hat ganz viele Karten mit lauter unterschiedlichen Gins und die haben dann verschiedene Kategorien.
Genau, also erste Kategorie ist zum Beispiel Entstehung, da ist die Jahreszahl genannt. Dann gibt es 4 Punkte für Markengröße, also von 1 bis 4. Alkoholgehalt ist drauf, Sorten, Preis, Tasting Notes, also wirklich was, wo man schön gegeneinander spielen kann und die meisten Gin-Karten ergattern kann.
Genau, das werden wir jetzt gleich im Anschluss machen.
Ja.
Also ich fordere dich hiermit heraus.
Sehr gerne.
Und man muss halt nur vorher festlegen, was gewinnt. Also ist der Ältere oder der Jüngere gewinnt. Achso, du gewinnst. Okay. So, dann das Spiel vorbei, Judith gewinnt. gewinnt die jetzt zum Beispiel der ältere Gin oder der mit mehr Markengröße oder mit weniger oder mit mehr Alkohol oder mit geringerem Preis oder höherem Preis oder was auch immer. Das muss man halt vorher festlegen. Was hat es damit auf sich? Weil so wie ich das verstanden habe, gibt es dieses Quartett eigentlich gar nicht zu kaufen. Ich habe das auch geschenkt bekommen und zwar von einer Brennerei, die auch hier mit ihrem Gin vertreten sind in dem Quartett und vor allen Dingen auch in dem dazugehörigen Buch. Und ich vermute mal, das Quartett haben die einfach gemacht, um das Buch zu promoten und so ein bisschen als Werbegeschenk. Und das Buch heißt Gin Inside, eine inspirierende Reise. Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken. Eine inspirierende Reise durch die Welt der Gin und Tonic Marken mit Rezepten, Tipps und Trends. Das sind zwei junge Autoren, die das gemacht haben. Ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass sie das irgendwie als Studentenprojekt angefangen haben und das dann ausgeweitet haben und das dann so groß wurde, dass sie gesagt haben, wir müssen da ein Buch draus machen. Und jetzt haben sie nicht nur das Buch gemacht, sondern haben auch gleich noch einen Verlag dazu gegründet und sozusagen das als kleines Start-up mit auf den Weg gebracht und wollen jetzt noch weitere Bücher machen und weitere Dinge rund um das Thema Gin und Tonic.
Mehr Quartette.
Vielleicht müssen wir die irgendwann auch mal interviewen, was die noch so alles vorhaben. Ja? Mhm. Könnte ja auch mal ganz spannend sein, was nicht nur ein Ginmacher macht, sondern was so rundherum in der Gin-Welt noch so passiert. Das vielleicht in einer der nächsten Folgen. Schauen wir mal. Für heute sind wir damit fertig. Wünschen euch noch einen schönen Restsommer.
Richtig, mit viel Sonne. Genießt
und viel
es.
Viel Gin Tonic.
Auf jeden Fall. Bei warmen Temperaturen muss man viel trinken.
Und wir hoffen, dass wir uns dann zu Folge 5 wiederhören.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.